herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Jupas Konvergenzzone. Und man hört es vielleicht schon an meiner Stimme. Ich bin gerade sehr aufgeregt, denn ich habe gerade so einen kleinen Fangirl-Moment. Ich habe heute zu Gast Chantal Anders oder auch Wettereule. Und wir kennen uns bisher nur, in Anführungsstrichen, über Instagram tatsächlich. Weil Wettereule ist eine ganz besondere Person, oder Chantal, wie wir jetzt neuerdings sagen. Sie macht total tolle Fotos. Und es ist eine, sie schafft es, die Faszination Wetter, die ich in mir trage, in ja eine Bildsprache zu übersetzen, die wirklich, also ich starre manchmal einfach nur vollkommen baff auf diese tollen, tollen Fotos. Und ich habe auch gesehen, sie werden mittlerweile sogar auch verkauft an dieser Stelle, ein schamloser Werbeblock an dieser Stelle. Aber ich freue mich so, so sehr, weil ich ja einfach total fasziniert davon bin, wie jemand, der eigentlich so gar nichts, also du kommst ja nicht aus der Welt der Meteorologie jetzt so im klassischen Sinne über ein Studium oder so, wie man trotzdem so sehr ein Teil davon sein kann. Und deshalb freue ich mich sehr, liebe Chantal, dass du heute hier bist. Dankeschön schon mal dafür, dass du dir die Zeit nimmst.
Vielen, vielen lieben Dank. Ich muss gestehen, diesen Fangirly-Moment, der beruht auf Gegenseitigkeit. Ich habe dein Buch hier stehen und ich verfolge dich. Und ich himmel immer darauf, dass du irgendwann mal bei uns in der Gegend nochmal eine Lesung machst oder sowas. Und ja,
oh, das ist doch schön.
Total cool, dass wir uns jetzt live sehen. Und,
ja, das ist total lieb, dass du das sagst. Danke dir auch dafür, weil es ist, also wir haben ganz, ganz viele Fragen. Wir sitzen hier draußen auch, also wir nehmen hier gerade unsere Podcast-Staffel auf in einem Tonstudio und sitzen hier auch gerade so als Team zusammen. Und dann habe ich erzählt, dass ich jetzt gleich mit dir spreche. Und wir haben ja normalerweise, machen Lukas und ich die Forschungsfolgen, wo es dann um die Forschung an unseren Standorten geht. Und jetzt habe ich mir erlaubt, in der jetzigen Staffel mal ein bisschen auszubrechen. Und es hatten ja auch schon andere Profs bei uns tatsächlich, kennen dich auch und wissen auch, wer du bist und kennen deine Fotos. Und das finde ich so, ja, diese Welt der Amateurmeteorologie, so nennen wir das, so ein bisschen, das hört sich so despektierlich an, weil ja, Amateur hört sich ja so, ist ein bisschen negativ besetzt. Aber das ist für uns auch immer schön, wenn wir halt merken, ja, andere Leute, dass die eben auch so fasziniert vom Wetter sind. Und deswegen, meine allererste Frage ist, wie kam es dazu, dass du quasi das so als, ja, als Leidenschaft so mit in deinen Alltag genommen hast?
Also der Hauptgrund ist eigentlich, dass ich als Kind Angst vor Gewitter hatte. Und daraus ist das entstanden. Mein Papa hat mich dann immer mit auf den Balkon genommen und hat selbst damals zu analogen Zeiten sogar noch probiert, Blitze zu fotografieren.
Wirklich?
Und hat dann mir halt erklärt, ja, die 3 Sekunden, dann ist das so und so weit weg und ist alles gar nicht so schlimm, du brauchst keine Angst haben, ja. Und hat halt auch damals schon Sonnenuntergänge und sowas fotografiert und seine Bilder dann bei mir im Zimmer hängen gehabt. Und irgendwann kam das dann, dass ich halt eigene Kamera und nachts mal wieder nicht schlafen konnte, heimlich das Rollo hochgemacht habe, mit der Kamera probiert habe, Blitze zu fotografieren und einfach durch puren Zufall habe ich dann halt einen erwischt und dann war so die Leidenschaft geweckt und am Anfang waren es tatsächlich eigentlich nur Gewitter und Sonnenuntergänge und als ich dann zu Hause ausgezogen bin, hatten wir bei meinen Eltern mega Sicht auf den Haarstrang im Sauerland. Und das hat sich halt immer angeboten fürs Fotografieren. Und dann erste eigene Wohnung mitten in einem kleinen Dorf, da war nichts mehr mit ich sehe den Himmel. Und dann fing das halt an, ich hatte mitgekriegt, dass es halt in Deutschland auch Sturmjäger gibt und habe mich dann bei denen beworben und über ein paar Jahre hinweg Kontakt gehabt, bis ich dann wirklich dazukommen durfte.
Wirklich?
Und das ist tatsächlich ein etwas längerer Prozess gewesen.
Okay. Jetzt haben sich aus meiner einen Frage schon irgendwie 5 neue Fragen ergeben. Aber ich fange mal ganz vorne. Nein, überhaupt nicht. Nein, ich finde das so total faszinierend. Warte, also jetzt muss ich erstmal fragen, ohne jetzt also ein bisschen indiskreter vielleicht. Wann ungefähr war das denn? Also hast du noch Film eingelegt oder hast du schon Speicherkarten für digital? Aber du hast gerade gesagt analog. Das heißt, da hast du wirklich noch Farbfilm eingelegt und Farbfilm gekauft mit wahrscheinlich hohem ISO oder nicht?
Also Papa hatte tatsächlich eine analoge Spiegelreflex. Die steht sogar bei mir hier oben noch auf dem Schrank. Ich habe aber mit der noch nicht fotografiert. Meine allererste Kamera war wirklich noch mit Film. Ich weiß noch, irgendwie 32 Bilder oder sowas ging da, glaube ich. Da war aber dann mehr so, da war ich halt wirklich noch Kind. Da wurde dann so das Pferd fotografiert oder wenn wir im Urlaub waren, einfach so drauf losgeknipst. Und den ersten Blitz war dann schon mit einer Digitalkamera. Okay. Also, dass man auch wirklich direkt wusste, ich hab's geschafft.
Okay, weil das ist ja, das stelle ich mir nämlich gerade auch nochmal, also nochmal, ich habe auch totale, allein schon das mit einer Digitalkamera zu machen, aber diese Vorstellung, du legst so einen Film ein, Dann stellst du dich dahin, hast die Kamera auf dem Stativ und drückst ab. Und wenn du Pech hast, hast du halt einfach einen ganzen Film verschusst. Ja. Aber ich weiß noch, auch ich komme ja auch noch aus dieser Ära des Farbfilms, wo man das kaufen muss. Und das ist ja auch gar nicht so günstig.
Nee.
Ich habe auch früher viel fotografiert und dann, ja, das weiß ich noch. Aber trotzdem auch bei digital, dann so das zu sehen, hat man es geschafft oder nicht geschafft, dann auch mit den Settings zu spielen. Das war mit Sicherheit jetzt auch nicht gerade so straightforward. Aber jetzt komme ich mal direkt zu, apropos straightforward. Wie, da muss man sich dann bewerben, dass man da mit in die Community darf? Ist das richtig so?
Damit man ins Team wirklich rein darf. Ja, wir machen tatsächlich Bewerbungsverfahren mittlerweile digital. Einfach, weil wir, zum einen sind wir zu verstreut und durch Corona hat man ja die ganzen digitalen Medien kennengelernt. Da machen wir wirklich 1-2 Zoom-Meetings, wo sich die Leute vorstellen und man einfach ein Gefühl für das Miteinander kriegt, weil wir sind ja dann unter Umständen mal so einen ganzen Tag unterwegs auf engem Raum, ins Auto gefercht, und irgendwann kommt auch immer eine Stresssituation in der Regel oder eine Frustsituation, weil wir einfach leer ausgegangen sind. Und dann muss die Chemie einfach passen. Wenn da dann von Anfang an schon dieses ich mag den nicht ist, dann funktioniert das nicht. Dann gibt es Stress im Auto und das können wir halt in den Situationen nicht gebrauchen. Und deswegen ist tatsächlich
dieses
Bewerbungsverfahren. Und als ich halt zu denen stoßen wollte, war das ganze Digitale noch nicht ganz so vorangeschritten. Wir haben zwar schon über Facebook geschrieben, aber das war es dann auch. Und dann habe ich halt ein Mitglied schon mal vorher getroffen gehabt, aber es hatte sich noch nicht ergeben, die anderen zu sehen, und in der Anfangszeit auch noch kein eigenes Auto. Und irgendwann kam dann aber, dass sie bei mir in der Nähe mit 3 Leuten, 4 Leuten waren, und dann bin ich halt auch dahin gekommen, haben uns auf dem Feld getroffen, und dann war das, ja, dann darfst du jetzt auch mitmachen, so nach Motto.
Ach, cool. Und ihr seid, also so ganz offiziell, magst du einmal euren Namen so ganz offiziell sagen, damit man euch auch finden kann?
Gerne, wir sind die Stormchaser Ruhrgebiet.
Stormchaser Ruhrgebiet. Das heißt, es gibt auch mehrere Vereine, oder seid ihr als Verein organisiert oder seid ihr so als, sag ich mal, jetzt Gruppe von Menschen, die einfach zusammen sich finden und Stormchasen?
Also wir sind nur eine lose Gruppe, ohne irgendwelche Vereinsregeln, sonstiges. Wir machen das wirklich nur ganz locker und haben halt so dann für uns entschieden, dass wir halt, also es ist eine WhatsApp-Organisation im Grunde, mit Facebook-Seite und Insta und Internetseite, ja, aber das war es dann auch so ziemlich. Und so diese ganzen Vereinsvorstand und hast du nicht gesehen, nee, das wollen wir nicht. Aber es gibt in Deutschland auch welche, die sich als Verein organisieren. Und deutschlandweit auch inzwischen sehr, sehr viele Gruppen sogar. Also allein in NRW würden mir jetzt auf Anhieb 5 Gruppen einfallen.
Super.
Und es sind bestimmt noch viel mehr unterwegs. Also die Szene wächst auch. Wobei der Nachwuchs manchmal ein bisschen zu draufgängerisch ist, meiner Meinung nach. Also da ist halt gerne dieses zu nah ran und Handy in der Hand am Steuer und sowas.
Also ist das so Social
Media,
wo
wir nicht bestehen.
Ist das so, hat das was mit Social Media zu tun? Also so ein bisschen so, hier ist ein Sturm, jetzt kann ich viral gehen oder?
Ja, ich glaube schon. Dadurch, dass man es dadurch ja dann mitkriegt und sieht und die anderen Chaser sieht und dann so ein bisschen dieses auch, ich will spektakulärer, ich will mehr Klicks. Dieses Klicks generieren ist ja auch meistens das Problem. Und dass sie dann halt da ein bisschen drüber sind. Also wir achten halt drauf, dass wir sehr seriös sind. Ich meine, klar, wir hatten auch vor 2 Jahren das blöde Malheur, wo mein Auto im Hagel sehr in Mitleidenschaft gekommen
Wirklich?
Ist. Ja, das war diese Kassel-Superzelle 2023. Da war halt das Problem, dass das Radar, wir arbeiten halt unterwegs mit Kachelmann-Wetter, und es kam zu einer Überlagerung der einzelnen Radarbilder, wodurch der Hagelkern anders angezeigt wurde, als er war. Also er war auf dem Radarbild deutlich kleiner und deutlich weiter östlich. Und das letzte Radarbild, was auch übermittelt wurde, hätten wir es wahrscheinlich sehen können. Und ja, wenn man realistisch gewesen wäre, wahrscheinlich auch an der grünen Wand, die da auf uns zukam. Aber es war halt so dieses, wir sind so ganz knapp außerhalb des Gefahrenbereichs, kriegen nur einen Downburst ab und das war's. Ja, der Downburst kam auch, deswegen konnten wir dann auch nicht mehr weg. Also hinter uns war eine Straße, Allee mit Bäumen, da hätten wir auch wirklich nicht mehr weggekonnt. Da waren dann unterarmdicke Äste hinterher auf der Straße, das war halt zu gefährlich. Darauf waren wir auch eingestellt, deswegen das Auto schön so geparkt, dass nichts auf uns fallen kann. Und irgendwann kam dann tock. Das Teammitglieder haben uns noch probiert zu warnen, aber wir waren halt völlig lost. Wir hatten kein Internet mehr, kein Telefon, es war alles ausgefallen. Es gab sogar hinterher eine Warnung vom Deutschen Wetterdienst, die hat uns aber leider erst erreicht, nachdem wir schon durch waren.
Das ist ja das Bekannte, also das Problem habe ich schon öfter gehört, dass man so kommt, ja toll, danke für eure Warnung, kam dann auch 2 Stunden später. Also,
Ja, aber also so spät war es nicht. Es war tatsächlich dann noch während des Hagels, aber ja, nicht mehr, dass man noch hätte sich retten können. Und ja,
darf ich mal so ganz, also ich weiß nicht, ob das so on air so erlaubt ist, aber zahlt dann eine Versicherung irgendwas oder sind die dann
ja,
quasi?
Ja, die hat tatsächlich gezahlt. Also das läuft über die Teilkasko.
Ja.
Und das ist gut, also ich war auch so, zahlen die das, machen die das? Weiß man, ich war da auch offen gesagt, was halt war. Und ich meine, man muss ja nur meinen Namen bei Google eingeben, dann sieht man es und das Auto hat auch dann hinten Unwetterbeobachtung und sowas drauf. Also
und ich meine,
ist ziemlich
ja,
offensichtlich.
Also ich frage mich ja oft, wie das so wird, wenn wir jetzt mehr Extremwetter erleben werden alle, ob da die Versicherungsbranche, also sie wird reagieren, da bin ich mir ganz sicher, aber es ist ja auch nicht so, dass, also mich bestraft ja auch keiner dafür, wenn mein Auto nicht in der Garage steht, das zahle ich ja eh schon einen höheren Satz. Meistens.
Ja.
Und dann sagt ja auch keiner, du bist jetzt nicht aufgestanden und hast das Auto in ein Parkhaus gefahren. Also
und
deswegen.
Es ist halt auch bekannt, dass wir halt als Stormchaser eigentlich probieren, nicht reinzukommen. Es gibt diesen Satz, ein guter Stormchaser wird nicht nass. Das stimmt bei mir nicht. Ich warte immer, bis es anfängt zu regnen. Aber trotzdem halt dieses, wir gucken eigentlich, wenn wir mit Hagel rechnen, vorher schon, dass wir irgendwo eine Brücke haben oder eine Tankstelle, wo wir uns unterstellen. Oder wie gesagt, wenn wir mit Sturm rechnen, Downburst, dass wir das Auto so stellen, dass wir nicht in irgendwelche Bereiche von Ästen oder sowas, Stromleitungen, sonst was reinkommen können. Das wissen die ja auch. Und es war halt auch mein erster Schaden. Seit 2017 bin ich aktiv am Chasen und auch der einzige, den wir im Team bisher hatten. Und was auch noch dazu kommt, wir sind halt im Skywarn. Gut, jetzt nicht mehr e.V., die sind irgendwie an die Börse gegangen.
Ja.
Aber wir melden da dann halt auch, wenn irgendwas ist. Also zum Beispiel, da haben wir dann auch den Hagel und die Sturmböen gemeldet. Und das geht ja dann auch wieder weiter an Deutschen Wetterdienst und an die Versicherung. Also, dass sie im Grunde sogar was davon haben, dass wir es gemeldet haben, dass sie dann nachvollziehen können. Es ist plausibel, dass die Autofahrer da dann auch diese Schäden hatten.
Das ist tatsächlich, also das ist etwas, was ich selbst auch, weil du schon erwähnt hast, erwähne ich es jetzt auch, was ich für die Recherche fürs Buch, ich selber habe die, also Stormchasen gibt es bei uns tatsächlich an der Uni Bonn als Teil des Studiums, als Teil des Praktikums.
Ach, wie cool.
Ja, weil sich da so eine Gruppe, wir haben so ein Radar, was auch so, oder also ich war tatsächlich leider schon vorher mit dem Studium durch, sonst hätte ich bestimmt mal mitgemacht. Aber das ist ja auch so das Faszinierende am Studium der Meteorologie, dass du manchmal halt einfach das Glück hast, halt einfach aus dem Vorlesungssaal rausgehen zu können und, okay, das ist das, was ich gerade an der Tafel mit Kreide mühsam probiert habe, mathematisch zu verstehen. So sieht das also aus. Und das ist so etwas, was ich so spannend finde und was sich auch tatsächlich bei uns im Studium wiederfindet, weil so eine Gruppe von Studierenden das so leidenschaftlich gemacht hat und dann gab es eine Dozierende, die das mit auch unterstützt hat und das zumindest teilweise mal im Praktikum auch mit anbietet. Und bei der Recherche habe ich aber auch gemerkt, dass ganz viel von der, dass es auch wieder, dass es so wichtig auch ist, weil das ja auch zurück in die Forschung mit reinfließt, weil wir halt eben, ne, das weißt du ganz genau, wie begrenzt solche Superzellen manchmal einfach sind. Wie, ne, wir haben zwar Messgeräte, wir haben ein theoretisches Verständnis, aber wir sind trotzdem einfach auch darauf angewiesen, einfach mal ein Video zu bekommen. So, wie sieht das jetzt wirklich aus? Wie formiert sich das? Wie bewegt sich das? Wie übersetzt sich die Theorie in die Wirklichkeit? Und das können wir ja gar nicht. Wir können gar nicht jederzeit überall an einem Ort sein und unsere Messinstrumente stehen auch nicht überall. Und deshalb ist Stormchasing auch, hatte auch einen ganz wichtigen Beitrag überhaupt in das Verständnis von Tornados jetzt in den USA, wo es ja auch, ich glaube, ganz klassisch ursprünglich, zumindest, ich glaube, die ersten Belegen über Stormchasing kommen, glaube ich, irgendwie aus den USA. Und das fand ich auch total interessant, dass das so miteinander zusammenhängt. Und auch, habe ich auch gelernt, weil du die Angst vor Gewitter angesprochen hast, wir haben auch ein Kind, was so ein bisschen Sorge vor Gewitter hat und dann haben wir den, waren wir halt leider gerade mit dem Zelt im Urlaub. Bisschen doof. Und haben auch immer so, okay, ab wann gehen wir ins Auto? Weil es natürlich auch riskant. Und dann, es ist nachts irgendwie 2 Uhr morgens. Du hast jetzt nicht so Lust, gerade die Kinder aufzuwecken, um ins Auto zu gehen. Und dann selbst als Meteorologin liegt man dann da und ist so, na okay, komm. Eigentlich muss man ab 10 Sekunden, ne, mit Donner, aber machen wir mal 8. So, okay, jetzt warten wir 7. Gehen wir jetzt vielleicht doch? Und dann ruft mein Mann so, haben wir nicht gesagt, ab 8 gehen wir ins Auto? Dann sage ich, ja, okay, jetzt sind es nur 6, jetzt wecken wir mal, jetzt gehen wir mal ins Auto. Also das ist so, ne, man ist ja irgendwie auch selber so, dann doch auch mal, wenn man dann selbst in so einem Gewitter drinsteckt, selbst als Meteorologin vielleicht auch noch ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen fahrlässig manchmal. Aber wir waren auf jeden Fall mit meinem Kind im Zelturlaub und haben dann dem Kind auch erklärt, so, weil so spontan irgendwas musste ich mir einfallen lassen um 2 Uhr morgens, als wir dann ins Auto mussten. Und es ist ja auch eine doofe Situation, wenn du klein bist, du verstehst nicht, was da passiert, du wirst jetzt geweckt, du sitzt jetzt im Auto, das ist nicht normal, du willst eigentlich schlafen. Und dann haben wir halt erzählt, das sind jetzt die Drachen im Himmel, die sich streiten. Und die haben jetzt Streit und deswegen werfen die Sachen durch die Gegend und dann gewittert's. Und dann habe ich das Buch geschrieben und habe festgestellt, dass es wirklich in einigen Ländern, war das halt früher, als man sich das noch gar nicht erklären konnte, was ist ein Tornado, war das quasi ein Drache. Und wenn der Drache mit seinem Schwanz den Boden berührt, das war halt so, das waren so Märchen, die dann erzählt wurden. Und dann kommt der Zauberer und hext den Drachen quasi weg. Und dann ist der böse Drache weg. Und dann hat man festgestellt, dass das Tornados waren, die da beschrieben wurden. Und dann konnte man aus den Erzählungen, hat man dann probiert, wo kamen die Erzählungen häufiger vor, in welchen ländlichen Regionen als in anderen, hat man dann probiert, so eine Tornado-Statistik rückwirkend zu erstellen. Was ich total spannend finde. Also, dass das so.
Mega
diese,
cool.
Ja, deswegen fand ich das auch
richtig
so schön.
Spannend.
Ja, dass du das gerade so erzählt hast mit dem Angst vor Gewitter, das ist ja was ganz Menschliches, dass man vor diesen Urgewalten des Wetters ja auch durchaus zu Recht Respekt hat. Siehe Hagelschaden am Auto. Da wird ja, also ich meine, wenn du draußen gestanden hättest, ne? Ja, auch nicht so schön gewesen.
6 Zentimeter waren das, das wäre dann wirklich gefährlich geworden. Also
genau.
Deswegen ist das Auto auch immer in der Nähe. Also
genau, und das
nicht
vergessen
vor Hagel unbedingt zu schützen, aber vor Blitzschlag und
ja,
sowas.
Ja, also, genau. Und ich glaube, wir vergessen das ja auch manchmal einfach in dem, was wir alles kontrollieren schon als Menschen, dass wir das Wetter halt nicht kontrollieren. Das ist ja auch vielleicht auch ein bisschen die Faszination, dass man da so diese dem so gegenübersteht. Aber mega, mega spannend auf jeden Fall, was da aus deiner Situation als Kind da so draus geworden ist. Und ich habe noch, weil wir uns darüber, glaube ich, zuerst kennengelernt haben, es gibt ja auch noch andere. Also du fotografierst ja nicht nur Stürme. Sondern,
ja, das stimmt.
Und schöne Wettersituation. Eins meiner Lieblingsbilder von dir ist das, wo du auf der einen Seite der Straße den Herbst hast und auf der anderen Seite die gleiche Szene dann im Schnee. Ich finde das so, so toll. Das ist total eindrücklich. Aber wir haben uns, glaube ich, ja anders kennengelernt. Wir haben uns, glaube ich, in einer ganz besonderen Nacht. Das hört sich doch so anruhig an, aber wir haben uns ja, glaube ich, also im Mai 2024 kennengelernt, als wir das absolute Mega-Ereignis, und ich wohne in Königswinter, also sehr südlich für das, was ich jetzt anspreche, als wir Polarlichter hatten. Ich glaube, darüber haben wir uns und über das nachfolgende Social Media, wer hat's gesehen? Hier sind meine Beweisbilder über dieses Social Media. Das Teilen der Fotos auf Social Media haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Und also Polarlichter kam das danach dann so per Default dazu, so tagsüber mache ich Stürme und nachts mache ich Polarlichter oder wie?
Also tatsächlich ist ja das Wetter sowieso, das hat sich so in den letzten 4-5 Jahren dann entwickelt, dass mich allgemein das ganze Wetter fasziniert, auch Nebel und Regen, und ich bin eigentlich fast immer inzwischen unterwegs, irgendwo was fotografieren. Die Polarlichter haben mich aber auch schon immer fasziniert, also es war als Kind dann auch schon irgendwann so der Traum, irgendwann mal Polarlichter sehen. Und mein Mann hat dann unseren ersten gemeinsamen Urlaub extra in Island im Januar geplant, damit wir da Polarlichter sehen können.
Und hattet ihr Erfolg?
Wir waren eine ganze Woche da, wir haben alles Mögliche gesehen.
Aber
wir waren auch zweimal aktiv unterwegs, um Polarlichter zu jagen. Wo es dann hinterher hieß, ja, wir an der Unterkunft waren sie zu sehen. Und ich dachte, ja, schön.
Ja, schön.
Und dann am Morgen des Rückflugs war dann auch, also in der Nacht davor war dann wieder Warnung und abends war es aber noch bewölkt. Und dann hatte ich extra den Wecker irgendwie 2-3 Stunden früher gestellt. Bin aufgestanden, rausgegangen und dann sagte die App, jetzt gerade über Reykjavik, völliges Polarlichteskalation. Ich so, geil, raus, los, Kamera aufstellen, komm raus. Und ich so, ein bisschen Schleierbewölkung, aber mehr ist da ja nicht. Die Kamera dann eingestellt, so, wenn es losgeht, muss die Kamera fertig sein. Mach das erste Testbild und guck, und mein Bild war komplett grün.
Oh,
der ganze Himmel war grün. Diese Schleierbewölkung war einfach schon
war Polarlicht.
Und dann war ich so erstmal völlig geflasht. Ich habe da Bilder ohne Ende gemacht und völlig happy. Und irgendwann kam dieses, das hast du dir aber irgendwie anders vorgestellt. Ja. Du hast dir das so, dass es wirklich grün ist, und dann kam mein Mann auch raus, der war dann gerade aufgestanden und wollte das Auto packen. Und als er dann dazu kam, bildeten sich tatsächlich auch ein paar wirklich mit bloßem Auge hellgrün leuchtende Schleifen direkt über der Bucht von Reykjavik. Und sodass wir es doch noch auch richtig sehen konnten. Ja. Und ich weiß noch, als Kind hat mein Papa dann auch, wenn dann irgendwie so um 2000 rum, als muss das gewesen sein, oder Anfang der 2000er, da war dann auch, diese Nacht könnten über Deutschland Polarlichter zu sehen sein. Weiß ich noch, hat Papa mir das auch gesagt. Dann haben wir bei mir, mein Zimmer war das Einzige, was nach Norden rausging. Hat dann das Rollo die Nacht offen gelassen und ich dann immer wieder mal geguckt und völlig dämlich im Nachhinein gewesen, weil es war in Werl, die Justizvollzugsanstalt, direkt vor meinem Zimmerfenster. Du kannst dir die Festbeleuchtung vorstellen.
Ja, okay, gut. Lichtverschmutzung, Fragezeichen.
Genau. Hätte man gar keine Chance gehabt, irgendwas zu sehen. Aber auch da haben wir das dann schon immer wieder probiert und irgendwann dann in 2023, weiß ich noch, lag ich auf dem Sofa und war eigentlich ein bisschen auch vor mich hin dösen und kriegte dann von den Sturmjägern tatsächlich Nachrichten. Du musst unbedingt mal raus, ja. Du wohnst am ländlichen von uns, es soll angeblich gerade Polarlicht sein. Es müsste so Februar rum gewesen. Genau, Februar 2023 war das. Ich so, wie? Okay, raus. Hatte gerade ganz neu meine Kamera und hat dann das erste Bild und wie ließ ich die Kamera nicht einstellen? Ich kriege das nicht hin, länger als eine zehnte Sekunde zu belichten.
Oh nein.
Und kriegte dann aber so gerade eben noch den letzten Beamer und auf den nächsten, also zwei Bilder waren es noch und auf dem dritten war dann schon nichts mehr zu sehen. Und hatte das dann meinen Eltern noch geschickt, ja, hier gerade Polarlicht aufgenommen, bist du sicher, das ist doch Lichtverschmutzung. Und so weiter. Und dann im April 24 gab es ja nochmal. Da waren meine Eltern gerade in Dänemark. Und ich dann hatte ich mich so ein bisschen schon mit beschäftigt, mit den Vorhersagen und so ein paar Seiten gefunden. Und dann, ja, hier soll gleich sein. Und
ach,
dann,
so kurz
sind
vorher war
grüne
das.
Okay, bitte?
Weil unser Ereignis war ja im Mai. Also das ist wirklich erst ja. Im April 24. Ach, wie krass. Ja, okay.
Nee, im April 23 war das.
Ach, 23, okay.
23, ein Jahr davor schon.
Ja.
Und meine Eltern da in Dänemark am Strand, wir sehen. Ich sehe, ihr müsst was sehen. Hier sind überall so grüne Punkte, die andauernd pulsieren. Und hier ist nichts. Ich so, doch, neben dem Mond ist gerade eins. Ja, und dann hatten wir auch, bei uns war andauernd Schauerwetter. Es war dann andauernd, fing es wieder an zu regnen, wieder ins Auto rein, wieder eine Wolkenlücke, wieder raus. Und da ist mir dann gelungen, den Höhepunkt tatsächlich als Zeitraffer aufzunehmen. Und das war so ein bisschen mein Durchbruch auf Instagram. Danach da hatte ich dann die ersten Fernseher.
Das ist wunderschön. Also an dieser Stelle, jeder, der das hört und gerade ein Handy in der Nähe hat, bitte unbedingt einmal, und auf Instagram ist, bitte einmal unbedingt schauen, weil das ist einfach, also Wettereule heißt der Channel. Bei WhatsApp hast du auch einen Kanal für Polarlichter, genau. Wo du jetzt die Informationen, die du dir selber, ne, mit den Informationen auch die Vorhersage teilst. Das finde ich mega. Herzlichen Dank für diesen Service. Ich gucke immer wieder rein. Ich schicke das auch weiter. Also ich verteile das wirklich auch an meine Leute. Wenn ich dann sehe, wo du gerade bist, dann sage ich den Leuten da vor Ort Bescheid und sage, hier, ich kenne jemanden, die sieht gerade fotografisch immerhin Polarlichter. Das ist ja das Spannende, dass man sie manchmal dann wirklich nur auf der Kamera sieht. Aber ja, damals im Mai war es ja wirklich, da stand man ja drin.
Ja.
Das fand ich auch so eindrücklich. Also es geht mir so unter die Haut, auch jetzt noch, wenn ich daran denke, dieses Gefühl. Also ich stand komplett drin. Ich war also komplett im Königswinter mit Lichtverschmutzung.
Ja.
Also,
ja,
und das,
da
ich weiß noch,
mir immer noch das
oder?
Herz.
Ja,
also, ich konnte es ja leider nicht. Ich konnte ja nur aus dem Reha-Zimmer gucken. Ich hätte so gern drunter gestanden. Und dann gab es ja noch den berühmten 10. Oktober. Da war bei uns in NRW alles bewölkt.
Ja, das stimmt.
Ich warte noch auf meine Gelegenheit, in Deutschland drunter stehen zu können.
Also, aber ich hätte nicht
ist
gedacht.
Ja, noch die Chance.
Ja, aber ich hätte niemals gedacht. Ich dachte auch, man muss irgendwie sonst wohin fahren dafür. Und ich war auch einmal auf Island, also einmal auch in Reykjavik und da kam auch die Meldung und ich habe gar nichts gesehen. Ich wusste auch gar nicht, wonach ich hätte gucken sollen und ich habe dann auch überlegt, fahre ich raus? Und dann meinten die Leute, nee, es ist nur fotografisch. Ich wusste gar nicht, was es heißt. Ehrlich gesagt, ich war so, nee, komm, dann lass ich's. Aber das, damals am 10. Mai, die Nacht 10. Mai auf den 11. Mai war's. Ja. Sagen wir so, bei uns im Haus gab es auch sehr verschnupfte Gesichter, weil ich bin mehrfach rein und habe probiert, diverse Menschen zu wecken. Und
ja,
da gibt es auch auf Social Media sehr schöne Memes zu. So, wenn man mir am nächsten Tag die schönen Fotos zeigt, so, und ich habe geschlafen, so böses Baby, Baby guckt böse, das ist so ein schönes Meme, das sehr rumgegangen ist, das bei uns im Haus sehr gefühlt wurde, weil einige Menschen sind leider nicht aufgestanden, obwohl ich es mehrfach probiert habe, aber die Kinder, die wach waren, die erzählen da auch heute tatsächlich noch von. Also wir haben die Fotos auch ausgedruckt, die liegen rum. Komme immer noch damit. Ich glaube, das ist einfach, das ist so ein einmaliges Erlebnis. Also kommt alle in den in den WhatsApp-Kanal vielleicht dazu.
Der Link ist auf Instagram in meiner Bio.
Ja, wir packen alles in die Shownotes, auch die alle Informationen. Vielleicht, wir haben ja auch bei UPass auch, vernetzen wir ja auch die Standorte untereinander und es gibt ja einige Standorte, die auch so, die ebenfalls auf Social Media unterwegs sind. Und ich habe gerade überlegt, vielleicht machen wir es, also vielleicht hast du Lust, so ein paar Fotos noch rauszusuchen, die wir dann einfach alle von allen Kanälen einfach auch teilen oder so einen kleinen Crosspost machen. Dann könnt ihr vielleicht auch alle mal da nachschauen, weil, also es ist einfach wunderschön, was du machst. Also das ist wirklich, es sind so tolle Bilder und ich freue mich auch einfach so sehr schon, das jetzt seit einem Jahr so mitverfolgen zu können. Und ja, ganz lieben Dank dafür, dass du uns auch so auf diese Art ja auch einfach in der Welt der Meteorologie bereicherst. Um deine
Immer
Bilder.
Immer gerne.
Ja, und dann ja, danke auch für diese Folge und die Einblicke, die du uns gegeben hast. Wie immer für alle, die uns zuhören, falls ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail. Genau, Chantal, wir können ja deine E-Mail oder vielleicht auch Kontaktdaten, Informationen zu dir auch reinpacken. Falls ihr Fragen habt, wendet euch vielleicht auch gerne dahin oder auch an die Stormchaser Ruhrgebiet. Oder vielleicht habt ihr auch Lust, Storm zu chasen. Ja, und ansonsten, liebe Chantal, ich danke dir sehr.
Super gerne. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Konvergenzzone ist ein Podcast von UPass mit Insa Thiele Eich, Lukas Fitzenmeier, Georg Wilhelm, Maike Schrah, Imke Schirmacher und Daniela Schoster. Musik von Pascal Hadré und die technische Umsetzung durch Studio Engels.